Wir haben uns ja für diese Tage vorgenommen, den zweiten Petrusbrief erneut durchzunehmen. Vor 4 Jahren haben wir das schon mal während einer Freizeit getan. Es ist ja ein Brief für die Endzeit. Die Gläubigen, die in den letzten Tagen leben und ermahnt werden sollen, Treue zu beweisen. 2 Briefe in der Heiligen Schrift gibt es ja, die von dieser Endzeit geprägt sind, nämlich der Timotheusbrief, der 2., wo der Apostel Paulus auch von seinem Ende sprach, dass er abgerufen wird, dass er weiß, dass er bald nach Hause gehen darf. 2. Timotheus 4, Vers 6 steht das geschrieben. Und auch in diesem 2. Petrusbrief sagt Petrus, dass er weiß, er wird bald seine Hütte ablegen, er wird bald aufgenommen werden. Und warum sagten beide dies und betonten dies? Sie betonten es mit Sorge, nicht für sich selbst, sondern für die Gläubigen, die noch zurückbleiben. Und deswegen taten sie Fleiß, und so auch Petrus hier Fleiß, um nochmal deutlich zu machen, wie Kinder Gottes in dieser Zeit leben müssen, damit sie das Ende gut erreichen. Das Ende erreichen wir in jedem Falle irgendwie, aber wir sollen es freudig erreichen, fruchtbar erreichen. Wir sollen dem Herrn dankbar entgegengehen, wenn er kommt. Und wir sollen die übrige Zeit nutzen dürfen, Frucht zu bringen, die wir dann ausbreiten dürfen vor dem Herrn und sagen, schau Herr, das hast du gewirkt durch uns, in uns. Und dass wir zunehmend in den letzten Tagen leben, bevor das antichristliche Reich aufbricht und danach Jesus Christus wiederkommt, um sein Reich, was unsichtbar ist, sichtbar werden zu lassen, ab Jerusalem und über die ganze Welt. Das können wir an den Dingen der Zeit schon sehen, was sich alles in der letzten Zeit so ereignet hat. Und wir spüren und wir ahnen, das ist nur der Anfang der Wehen. Es geht immer weiter. Das wird nicht mehr aufzuhalten sein, was wir jetzt in dieser Zeit erleben. Diese Übergriffe der Terroristen, dass Menschen überhaupt, wir sagen, ausflippen und Unsinniges tun, dass die Unsicherheit unter der Bevölkerung zunimmt, dass man nicht weiß, wie man das Böse in den Griff kriegen kann. Ich habe mich gefreut, in den letzten Tagen einfach ein gutes Zeugnis auch eines jüdischen Mannes mal zu sehen, der auch darauf einging, auf diese Zeichen der Zeit und meinte, es ist doch alles schrecklich. Es ist ein Rabbiner, der jetzt am 1. August in Frankfurt am Main in der Synagoge seinen Dienst angetreten hat, Rabbiner Avichail Apel. Und er sagt, es sind Tage des Schreckens, in denen wir hier leben. Nicht nur für Bayern, sondern für ganz Deutschland, für die gesamte westliche Welt und selbstverständlich auch für uns Juden, die wir hier leben. Und ausgerechnet in diesen Tagen erinnern wir an eine Periode des Schreckens vor 1946 Jahren. Was war das für ein Schrecken? Als nämlich die Römer Jerusalem belagert hatten und dann Jerusalem einnahmen. Diese Belagerung dauerte ja 3 Monate und dann wurde Jerusalem nicht nur eingenommen, sondern zerstört. Und da denken Sie jedes Jahr am 17. Tammuz, das ist im Juli bei uns etwa, daran. Und gerade in dieser Zeit erleben Sie jetzt heute auch viele Schrecknisse. Synagogen werden angegriffen, Juden werden angegriffen auf der Straße, Hakenkreuze werden geschmiert und vieles andere. Der Islam, er macht sich auf gegen Juden und Christen. Und er beschreibt, das ist natürlich alles furchtbar, was wir hier erleben. Aber schon zuvor, sagt er, spielten sich ja immer wieder grausame Dinge ab zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Und dann stellt er die Frage, was können wir tun? Was können wir tun? Und dann sagt er, wir können uns doch auf Gott berufen. Wir sind die Mehrheit. Wir bleiben stark. Wir haben die richtigen Werte. Wir haben unsere Gebete, die uns stark machen und die uns versichern, dass Gott immer mit uns ist. Ein mutiges Wort, das sollten doch viel mehr Christen auch sagen können, die von der Erlösung wissen, die von dem totalen Sieg wissen, den Gott in Jesus Christus errungen hat. Hier spricht ein Jude, der den Messias noch nicht so kennt, aber der sich auf Mose und die Propheten verlässt und sagt, Gott war immer mit uns und er wird uns auch jetzt nicht verlassen. Die letzten Tage sind schwierige Tage in unserem Leben, auch im physischen Leben. Da brauche ich gar nicht viel drüber zu sagen, das wissen wir. Die sind manchmal sehr schwierig, dieses Abscheiden aus dieser Welt. Der Körper macht nicht mehr mit und vieles stellt sich ein, schon der Anblick oftmals dieser Heimgehenden ist uns nicht sehr angenehm. Und dennoch soll die Hoffnung in uns bleiben, der Herr ist mit uns. Er bleibt mit uns. Wir haben die Gebete. Gott wird uns nicht verlassen. Das wissen wir. Ja, und davon handelt ja auch dieser Petrusbrief. Und er will uns ja deutlich machen, dass der Herr von seiner Seite aus gesehen immer bei uns sein will. Aber wir müssen auch ein Ja finden zu seinen Wegen und zu seinem Wesen und zu seinem Werk, dass wir Abstand nehmen von uns selbst. Denn schon der einleitende Gruß, den ich uns jetzt lese, die ersten beiden Verse, macht deutlich, dass hier Gottes Wort durch den Apostel zu den Gläubigen, zu der gläubigen Gemeinde spricht und sie mahnend anredet. Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, schreibt denen, die mit uns eben denselben teuren Glauben überkommen haben in der Gerechtigkeit, die unser Gott gibt und der Heiland Jesus Christus. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu Christi, unseres Herrn. Petrus will hier deutlich machen, dass das, was hier gesagt wird, nicht aus menschlichem Vermögen gesagt wird, sondern aus der Führung durch den Heiligen Geist. Gott selbst spricht hier zu den Menschen, zu denen, die an ihn glauben. Er will ihnen Wegweisung und Tröstung geben. Niemand soll das Ziel zur Ewigkeit traurig erleben müssen, sondern freudig erleben. Und Gott selbst sorgt dafür. Er hat Vorsorge getragen und Fürsorge. Das lesen wir zum Beispiel auch schon in Matthäus 24, wo deutlich gemacht wird, dass Gott Vorsorge getroffen hat, damit niemand unfroh das Ziel erreichen muss. In Vers 22, wo die Tage der Trübsal nicht verkürzt würden, würde kein Mensch selig. Aber um der Auserwählten willen werden die Tage verkürzt. Gott sorgt sich um die Seinen. Er sorgt sich um uns. Und er nimmt uns das aus dem Weg der Zeit oder auch in die Länge gesehen, was uns hindern könnte, froh das Lebensziel in seinem himmlischen Reich zu erreichen. Das hat er bereits getan. Der Apostel Paulus schrieb auch in 1. Korinther 10, Vers 13 diesbezüglich den Gläubigen und machte ihnen klar, was ihr erlebt, ist nichts, was über eure Kräfte geht, sondern was ihr erlebt, ist all das, was ihr im Glauben auch tragen könnt. Ihr habt noch keine Versuchung empfangen, die über eure Kräfte geht. Es heißt, keine menschliche Versuchung. Gott ist nämlich treu, der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen, sondern er macht, dass die Versuchung so ein Ende gewinne, dass ihr es tragen könnt. Also auch hier wieder Vorsorge und Fürsorge des lebendigen Gottes. Was uns begegnet, ist schon abgegrenzt. Es geht nie über unser Vermögen. Es geht nur dann über unser Vermögen, wenn wir den Blick auf Jesus Christus nicht mehr halten. Wenn wir ihn abwenden, dann wird uns plötzlich alles so schwer. Aber nicht, weil es wirklich schwer ist, sondern weil wir nachgelassen haben, auf den Herrn zu sehen. Gott hat Vorsorge und Fürsorge getragen für die Seinen. Was uns auffällig ist gleich am Anfang dieses zweiten Petrusbriefes, dass ja hier Petrus auch mit seinem anderen Namen grüßen lässt. Er sagt Simon Petrus. Eigentlich hatte er vom Herrn ja den Namen Petrus bekommen. Aber er sagt Simon Petrus. Er bezeichnet hier zwei Personen. Einmal den Simon, der ja sehr eigenmächtig lebte vor Gott und vieles in die Hand nehmen wollte, um es richtig zu machen. Und dann den Petrus, der begnadigt ist. Simon heißt ja Erhörung. Und er hat ja immer den Zunamen bekommen, Simon Jona, Sohn des Jona. Jona heißt Taube. Als der Herr Jesus seine Jünger berief, war er vorher eine Nacht auf dem Berg und betete. Und danach, nach dem Gebet, da wusste er dann ganz genau, wen er berufen soll. Simon, Erhörung. Du bist eine Erhörung, aber du musst auch eine einfältige Taube werden. Und das war noch ein kleiner, langer Weg, bis er das geworden ist. Erst zu Pfingsten, da änderte sich sein ganzes Wesen. Denn noch am See Genezareth nach der Auferstehung Jesu von den Toten nannte Jesus ihn nicht Petrus, sondern Simon Jona. Hast du mich lieb? Erhörung? Bist du schon eine Taube, einfältig geworden? Simon, Jona, hast du mich lieber als die anderen? Und wir kennen dann die Antwort. Dreimal sagte Jesus Simon, Jona. Er sagte nicht Petrus. Obwohl in Caesarea Philippi, in Matthäus 16, 17 bis 18, da wo es um die Frage ging, wer sagt ihr, dass ich sei? Und Petrus dann antwortete, da noch Simon, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das hat dir nicht Fleisch und Blut, sondern der Vater im Himmel offenbart. Das ist Petrus. Das ist Fels. Auf diese Offenbarung will ich meine Gemeinde gründen. Auf den Simon nicht. Denn der Simon war sehr eigenmächtig. Aber auf den Petrus, auf diese Offenbarung, Fels, will ich meine Gemeinde gründen. Und nun nennt hier der Apostel ja seine beiden Namen, nicht? Den Simon und den Petrus. Knecht und Apostel Jesu Christi. Knecht war er zuvor auch der Sünde. Denn er tat nicht das, was Gott gefiel. Und eines Knecht sind wir immer, entweder Knecht der Sünde oder Knecht Jesu Christi. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus Folgendes in Kapitel 6, Abvers 16 lese ich mal. Wisst ihr denn nicht, welchem ihr euch begebt zu Knechten im Gehorsam, des Knechtes seid ihr, dem ihr gehorsam seid. Es sei der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott sei Dank, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber nun gehorsam geworden von Herzen dem Vorbild der Lehre, welchem ihr ergeben seid. Ja, ein Knecht, er betont jetzt Knecht Christi. Ich war ja ein Knecht der Sünde. Ich war der, der selbstbestimmend gewesen ist. Wir erinnern uns nur an zwei Begebenheiten nach dem letzten Abendmahl, als Jesus mit seinen Jüngern vom Berg Zion herunterging, durch das Kidron-Tal, dann zum Garten Gethsemane. Auf diesem Wege sprach Jesus zu ihnen, in dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir. Und Petrus war natürlich gleich wieder vorne weg. In Matthäus 26, 31 und weitere. Alle können sich an dir ärgern. Ich werde das nicht tun. Ich werde mich nicht an dir ärgern. Oh, Petrus, der hat Simon, Jona. Du musst noch viel lernen, denn es kommt die Zeit, du wirst mich dreimal verleugnen. Und er sagt, nein, das will ich nicht tun. Und das lesen wir dann auch später in den Versen 69 bis 75 aus Matthäus 26. Da kam ganz einfache Feststellung. Eine Magd sagte, ach, du warst doch auch bei Jesus. Nein, kenne ich nicht. Und wieder ein anderer, doch, du gehörst doch auch. Deine Sprache verrät, nein, nein. Und wieder einer, und er hob an, sich zu verfluchen. Ich kenne ihn überhaupt nicht. Das war Simon. Simon, der auch Jona werden sollte, eine einfältige Taube. Und nun Petrus ist. Aber er wollte nun sagen, dass er jetzt nicht mehr in der Selbstbestimmung lebt. Und dass dieser Brief, den er hier schreibt, auch nicht aus der Selbstbestimmung geschrieben ist, sondern aus der Bestimmung des lebendigen Gottes in seinem Leben, durch sein Leben. Ich bin jetzt ein Knecht Christi und ein Apostel. Und ein Apostel. Apostel ist ein ganz besonderer Begriff. Ein Begriff für diejenigen, die Jesus Christus als Erstlinge für die frohe Botschaft ausgesandt hat, berufen hat. Ein Apostel musste ja ganz bestimmte Merkmale haben. Das können wir zum Beispiel lesen in der Apostelgeschichte 1, darüber, dass er anstelle von Judas ein anderer Apostel gewählt werden musste. Und dann zählte Petrus auf, welche Kriterien vorliegen müssen, damit er eingegliedert werden kann. In den Versen 21, Kapitel 1, heißt es dann, so muss nun einer unter diesen Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit, welche der Herr Jesus unter uns ist, aus- und eingegangen. Apostel konnten nur die sein, die dabei gewesen sind, die ganze Zeit. Von der Taufe des Johannes an, bis auf den Tag, da er von uns genommen ist, der muss ein Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Das ist ein Apostel. Und das betont hier Petrus. Ich war Simon, jetzt bin ich Petrus, ein Knecht Christi und ein Apostel. Und durch solch ein Apostel redet für die letzten Tage Gott selbst. Ich rede nicht von mir selbst, wollte er sagen, sondern der Herr redet durch uns. Und dieser Dienst der Apostel und Propheten war der Gründungsdienst für die Gemeinde, so lesen wir es in Epheser 2, Vers 19 und weiter. Die Gemeinde ist auf den Aposteln und den Propheten, auf diese Worte gegründet worden, wo Jesus Christus der Eckstein ist. Hier baut sich Gemeinde. Auf nichts anderes baut sich Gemeinde. Gemeinde ist keine Gesellschaft, kein frommer Club, sondern erbaut auf Apostel und Propheten, wo Jesus Christus der Eckstein ist. Deswegen gibt es keine neuen Apostel, auch wenn das in manchen religiösen Kreisen so gehandhabt wird, in der sogenannten Neuapostolischen Kirche. Ja, wo sie, und zwar den Aposteln, diese Vollmacht zusprechen in diesen Kreisen, dass sie den Heiligen Geist den Menschen geben können und dass sie die Menschen versiegeln können auf das ewige Leben. Und wer durch diesen neuen Apostel nicht versiegelt ist, der hat keine Chance. Das gibt es nicht. Apostel sind vom Herrn selber ausgesucht worden. Sie sind Werkzeuge und Grundlage zum Bau der Gemeinde. Zum Bau der Gemeinde. Apostolische Vollmachten waren damals zum Beispiel, dass ja Petrus, wenn er nur an den Kranken vorbei lief, sein Schatten auf die Kranken fiel und sie wurden gesund. Apostolische Vollmachten. Apostolische Vollmachten, dass durch Handauflegung, was auch in Samaria geschah, nach der ersten Verfolgung, die aufgrund der Steinigung des Stephanus geschah, wurden etliche gläubig, die Apostel hörten das, die gingen dorthin und sie legten die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Apostolische Vollmachten. Heute ist das nicht so. dass jemand durch Handauflegung den Heiligen Geist empfängt. Das waren apostolische Vollmachten. Oder dass zum Beispiel von Paulus sein Schweißtuch auf die Kranken gelegt worden, die wurden gesund. Apostolische Vollmachten. Ja, deswegen diese Betonung, ein Knecht Jesu Christi, ein Apostel. Und was hier gesagt wird, das ist fundamental. Das soll beherzigt werden. Der Brief ist gerichtet an diejenigen, die gleichfalls diesen teuren, so sagt er, teuren Glauben empfangen haben. Darin erinnert Petrus, dass der Glaube an Jesus Christus keine Erziehungssache ist oder eine Sache, die man so nebenbei haben kann, sondern es ist das Allerwichtigste und Allerteuerste, deswegen teuren Glauben. Wir lesen ja dann später und auch schon im ersten Brief heißt es ja in Kapitel 1, Vers 18 bis 21, dass wir daran denken sollen, dass wir mit dem teuren Blut Jesu Christi erkauft worden sind. Also das heißt, hier soll keine Leichtsinnigkeit oder Leichtfertigkeit im Glauben an Jesus vorliegen, sondern eine Ernsthaftigkeit, was ja besonders auch in den letzten Tagen, in den Endzeittagen wichtig ist, erinnert zu werden. Wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem eitlen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, der zwar zuvor ersehen ist, ehe der Welt grundgelegt ward, aber offenbar zu den letzten Zeiten um euret Willen, die ihr jetzt durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, auf dass ihr Glauben und Hoffnung zu Gott haben möchtet. So schreibt Petrus an diejenigen, die den teuren Glauben überkommen haben, die das Fundament des eigentlichen Lebens empfangen haben. Die anderen verstehen den Brief gar nicht. Nebenbei gesagt, die Bibel ist nicht für Ungläubige. Die Bibel ist für Gläubige. Denn Ungläubige können mit dem Wort Gottes nichts anfangen. Es gibt einige Aussagen und Verse, die dann vielleicht mal einen Ungläubigen ansprechen können. Und wenn er dann gläubig wird daraufhin, öffnet sich die Bibel. Ich erinnere mich immer wieder an die Worte auch von Bruder Vimalgo, der sagte mal in einer Predigt in der Zionshalle, als er die Bibelschule besuchte, dachte er, jetzt hätte er die Bibel begriffen. Und er hätte sie jetzt in der Hand. Ja, und jetzt kann er daraus schöpfen und predigen und so weiter. Und dann sagt er, dann hat er ein paar Predigten gehalten. Und was machen wir jetzt? Jetzt habe ich doch alles da gepredigt. Und dann sagt er, das war es eben nicht, die Bibelschule war es nicht. Sondern erst als er innerlich, so sagt er, total zusammengebrochen war vor seinem Herrn und ihn allein Herr über sein Leben ließ sein, da öffnete sich die Bibel. Das sagte er, der Mann, der eigentlich aufgrund einer schweren Situation, er war ja bei der Handelsmarine, nicht? Er war ja dort Schiffsjunge und hat sich in einem Sturm dort bekehrt, Gott, wenn es dich gibt, ich will mein Leben dir geben und so weiter, ja. Und dann hat er es auch wahrgemacht und ist zur Bibelschule gegangen und hat sich ausbilden lassen und so weiter und so fort. Er hat es ja ernst gemeint und doch hatte er keine geöffnete Bibel in dem Sinne. Er sagt, erst als ich Jesus Herr sein ließ, da öffnete sich die Bibel. Also das heißt, die Bibel, Gottes Wort, ist eigentlich ja nur für Gläubige, wegweisend. Für die anderen bleibt es ein Buch mit 7 Siegeln, so sagt man ja, verschlossen. Sie kriegen nichts mit. Deswegen die Erinnerung, denkt daran, dass ihr einen teuren Glauben habt. Denkt daran, dass es einen hohen Preis gekostet hat, euch zu erlösen, in den Stand des Verstehens des Wortes Gottes und Lebens mit ihm gesetzt zu werden. Also seid nicht nachlässig, soll hier gesagt werden, sondern bleibt dabei. Es gibt keinen höheren Preis, der euch noch woanders hinbringen könnte, als der Preis, den Jesus gezahlt hat am Kreuz auf Golgatha. Auch der Apostel Paulus schrieb in 1. Korinther 6 dazu, ich lese uns das mal, in 1. Korinther 6, wo er auch mahnend die Gläubigen anschrieb, um ihnen deutlich zu machen, dass sie nichts anderes suchen sollten als das Leben aus dem Herrn. Denn sie haben das Geschenk bekommen und können auch kein besseres erwarten. Hier schreibt er, wisst ihr denn nicht, dass euer Leib jetzt ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott und ihr seid nicht euer selbst. Hier verstehen wir auch die einleitenden Worte des Petrus, Knecht Jesu Christi und Apostel. Ich bin nicht mehr meiner selbst. Ja, ich bin, habe das neue Leben bekommen. Und deswegen schreibt er an die, die das auch kennengelernt haben. Denn, so sagt Paulus hier, ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott an eurem Leibe und in eurem Geiste, welche sind Gottes. Man kann diese beiden Dinge auseinanderdividieren. Man kann versuchen, Gott im Geist zu preisen, aber im Leib macht man, was man gerne möchte. Ist möglich. Ja, auch als Christ kann man plötzlich sagen, na, ich teile mein Leben so ein, wie ich das möchte. Ich mache das gerne und jenes gerne. Und ich frage den Herrn gar nicht. Ich preise ihn zwar im Gebet, im Geiste, aber nicht mit dem Leibe. Mit dem Leib gehe ich dann um, wie ich möchte. Aber hier heißt es, wisst ihr nicht, ihr gehört euch doch nicht selbst. Sondern beides, Geist und Leib, gehört dem Herrn. Somit schrieb also Petrus an diese, die diesen kostbaren, teuren Glauben empfangen haben und darin nun gefestigt bleiben sollen. Und zwar durch die Gerechtigkeit, die Gott gibt. Wir, das wissen wir haben keine eigene Gerechtigkeit, das haben wir schon kennengelernt. Aber viele Menschen glauben es immer noch nicht. Und auch Gläubige können leicht wieder in eigene Gerechtigkeitsformen und Denken zurückfallen, indem wir meinen, das, was ich jetzt schon getan habe, ist doch gut. Gott kann doch mit mir zufrieden sein. Ist doch alles richtig. Ich mache mir ein Gerechtigkeitsbild über mein eigenes Leben. Und das sollen wir nicht tun, sondern wir haben nur eine Gerechtigkeit in Jesus Christus. Darum betonte das Petrus auch, ja, dass er denen schreibt, die den teuren, kostbaren Glauben empfangen haben, in der Gerechtigkeit Gottes, gebunden also daran. So lesen wir auch in Römer 3, Vers 21. Nun ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart und bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich sage aber von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesum Christum zu allen und auf alle, die da glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Also das will doch bedeuten, dass ich auch als Kind Gottes nichts richtig machen kann, wenn es nicht durch den Herrn gelenkt ist. Nichts richtig machen kann vor Gott, vor Menschen schon. Menschen können mich loben, ach, hast du wieder gut gemacht, ja. Ihnen hat's gefallen. Aber hat's dem Herrn gefallen? Das ist eine andere Frage. Und das, was dem Herrn gefällt, kann nur das sein, was aus seiner Gerechtigkeit kommt und was mein Leben prägt. Nur das kann ihm gefallen, denn alles andere, was ich tue, kann ihm nicht gefallen. Denn in 2. Korinther 5 zum Beispiel lesen wir ja auch deutlich, wie das Werk Gottes sich gestaltet hat für uns. Vers 19, Gott selber war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber. Er rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir ja nun Botschafter an Christi statt, indem wir genau das leben und verkündigen, was er für uns geworden ist. Wir verkündigen nicht irgendwie eine allgemeine Erlösung, sondern was er ist, seine Person. Er ist die Gerechtigkeit, er ist die Liebe, er ist all das, was uns in den Himmel bringt. Das soll die Verkündigung unseres Lebens sein. Wir laden nicht ein zu einer Gemeinde, örtlichen Gemeinde, wir laden nicht ein zu einem persönlichen Glauben, den man selber hat, sondern wir laden immer ein zu dem, der alle gerecht macht, zu Jesus Christus, zu niemand anderem. Dazu müssen wir ihn aber darstellen. Darstellen mit Worten, mit Werken, mit Wesen. Und das kommt auch in dem zweiten Petrusbrief dann zum Tragen. Und das ist so wichtig, gerade in der Endzeit, wo viele Menschen unorientiert durch die Zeit leben und suchen irgendwo einen Haltepunkt, wo sie Frieden finden. Und da wollen sie sehen, dass es eine andere Lebenswelt gibt. Sie wollen nicht nur Worte hören. Glaube an Gott, ja, ja, das mache ich ja schon irgendwie, ne? Das wollen sie nicht hören. Sie wollen beobachten, gibt es tatsächlich mitten im Chaos ein Leben des Friedens und der Ruhe? Und wenn sie das an den Gläubigen sehen, werden sie ermutigt, auch auf die Worte, die sie gehört haben, hin zu handeln und darauf einzugehen. Aber wenn sie das nicht sehen, ich habe ja oftmals das Beispiel meines ältesten Bruders gegeben, will es auch hier nochmal sagen, der durch meine Mutter hörte, der Wolfgang ist gläubig geworden. Was sagte er? Das wollen wir mal sehen. Naja, hat er doch recht, nicht? Mich hat es getroffen. Ich dachte, Mensch, ich werde jetzt in Frage gestellt. Und das wollen wir mal sehen. Aber was habe ich dann gemacht? Wir haben dann gebetet, wenn er mal nach Berlin kommt, der wohnt ja in Schweden, dann und bei uns wohnt, Herr, dann hilf, dass er das sieht. Und er kam tatsächlich, wohnte bei uns, sagte aber nichts darüber und hat später nur zu meiner Mutter gesagt, tatsächlich, der ist gläubig geworden. Das wollen wir mal sehen, versteht ihr? Und das haben, dies Anrecht haben unsere Mitmenschen auch. Sie wollen das einfach mal sehen, ob das so geht. Denn unsere Gerechtigkeit, die wir ins Feld führen, so sagt schon der Prophet Jesaja, sieht aus wie ein beschmutztes Kleid. Da sind immer viele Flecken bei. Und viele dunkle Punkte. Jesaja 64, Vers 5. Und hier verstehen wir auch diese Worte Jesu, die uns ja oft so eng erscheinen. Ja, man darf die Sache nicht so eng sehen, sagen doch manche. Nein, es kann nicht eng genug sein. In Lukas 14, Vers 33 sagt der Herr so ganz scharf abgrenzende Worte. Ein jeglicher unter euch, der nicht absagt, allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Das sind scharf abgrenzende Worte. Das heißt also, ich muss meiner Gerechtigkeit völlig absagen, meinen Möglichkeiten völlig absagen und die Möglichkeiten Gottes suchen und seine Gerechtigkeit, um ihm zu folgen. Wer nicht allem absagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Denn der Herr geht mit uns Wege, die wir nicht für uns erwählen würden. Auch ich, viele Wege musste ich gehen, die ich mir nicht erdacht und auch nicht gewünscht habe. Wo der Herr mich einfach hineingestellt hat und nun, sieh zu, jetzt brauchst du mich. Ja, jetzt brauche ich dich. Und der Herr hat dann gesegnet. Darum sich selbst, sagt der Herr, verleugnen, allem absagen, was man hat. Dann wird man beschenkt und geführt, Jünger Jesu zu sein. Viel Gnade und Frieden wünschte der Apostel gleich hier in der Einleitung, bevor das in dem Brief weiterging, denen, die diesen kostbaren Glauben empfangen haben. Viel Gnade und viel Frieden. Das heißt also, und er will sagen, nicht etwa, dass die Gnade scheibchenweise und stückweise gegeben wird, sondern die Gnade ist vollkommen vorhanden. Und wenn er sagt, viel Gnade und viel Frieden, meint er das, was am Ende dieses Briefes steht, nehmt den Zustand der Gnade ein, wachst in der Gnade. Sie ist ja da. Sie ist ja vollkommen da. Aber ihr müsst sie auch einnehmen. Das ist der Weg der Heiligung, der in der Schrift auch immer wieder beschrieben wird. Es ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr meidet. Geht es ja dann weiter, das und das. Mit anderen Worten, eine Umwandlung unseres Lebens. Ein Umdenken, ein Umorientieren. Es bleibt nicht so, wie es ist. Wenn wir gläubig geworden sind, hatten wir ein altes Leben, was aber nicht jetzt nur religiös in das Neue mit übergenommen werden kann, sondern es muss erstmal abgegeben werden und der Herr macht etwas Neues. Und der Prozess dieser Heiligung geht unser ganzes Leben hindurch. Wir werden damit also nie recht fertig. Deswegen hat zum Beispiel auch der Apostel Paulus gesagt, dass er der Heiligung nachjagt. Er hat es noch nicht ergriffen. Er jagt aber nach. Er möchte nämlich dem Tod Jesu ähnlich werden und der Kraft seiner Auferstehung. Der äußere Mensch, der uns anhaftet, macht uns viel Not. Er steht uns geistlich oft im Wege. Das merken wir. Ja? Wir wollen zum Beispiel ganz wach sein und dann essen wir und dann schlafen wir ein. Ja, wer schläft ein? Das ist der Leib. Der Leib. Ja? Und dann versuchen wir trotz dieses Leibes dann wach zu bleiben, aber das ist manchmal recht schwer. Und so gibt es viele andere Dinge. Wir wollen nur auf den Herrn sehen und dann, oh, hier tut's weh. Dann sind wir schon wieder beschäftigt mit der Hüfte oder mit irgendeinem Teil des Körpers. Der Körper macht uns viel Not. Er lenkt uns sehr stark ab. Der Körper hat nur eins im Sinn. Er möchte genießen, denn er bleibt auf der Erde. Er hat nichts anderes. Er muss die irdischen Dinge möglichst alle genießen. Er muss sehen mit den Augen, hören, Ohrenlust, Augenlust, ja, alles das muss er haben, damit er glücklich ist. Aber all das lenkt uns ab von dem geistlichen Schau auf Jesus. Und das ist der eigentliche Kampf, in dem wir stehen. Nicht nur Johannes hat es geschrieben in seinem ersten Brief, ja, Augenlust, hoffärtiges Leben, das ist von der Welt, das ist nicht von Gott. Und hier, gerade in der letzten Zeit, müssen wir aufpassen, dass wir nicht verschmolzen werden mit den Dingen dieser Zeit. Wir sollen also im praktischen Glauben zunehmen und die Gnade Gottes erleben. Denn gleich am Anfang des Johannesevangeliums lesen wir ja, dass das Gesetz durch Mose gegeben ist, aber die Gnade durch Christus geworden ist. In Christus ist vollkommen die Gnade. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, damit diese Gnade offenbar werden konnte. Deswegen viel Gnade und viel Frieden wünscht der Apostel vorab. Und zwar durch die Erkenntnis Gottes. Das ist ja also hier schon mal zweierlei. Einmal Erkenntnis Gottes heißt das, was Gott weiß und das, was ich von Gott weiß. Ich muss also in der Erkenntnis zunehmen, was weiß Gott eigentlich? Wer ist er? Wer ist Christus für mich? Das ist sehr wichtig. Sein Wissen soll mein Wissen werden. An der Erkenntnis Gottes soll ich zunehmen, damit ich in dieser Gnade wachse und im Frieden zunehme. Damit nicht der äußere Unfriede mich auch in Unfrieden versetzen kann, sondern ich im Frieden bleibe, obwohl um mich herum alles Unfrieden, friedlos ist, ja, ohne Frieden ist. Das heißt, ich kann dann lesen, was passiert ist in dieser Zeit, ich kann hören und kann trotzdem im Frieden bleiben. Ich kann es registrieren, aber ich werde nicht unruhig. Ob vielleicht hinter der nächsten Ecke auch ein Terrorist steht, um mich zu erschießen. Das werde ich dann nicht. Weil ich die Gedanken Gottes hören und erfahren möchte. Durch die Erkenntnis Gottes, sagt der Apostel hier. Wir sollen und müssen also Jesus Christus noch besser in seinem Wesen und Wirken kennenlernen. Ich erinnere mich an eine Zusammenkunft auch in Berlin. Wilmalvo war dort in einer Konferenz. Zuvor war ein Bruder gläubig geworden. Und den fand ich dann immer vor der Tür stehen. Da sage ich, warum kommst du denn nicht rein? Naja, ich bin doch jetzt gläubig. Ja, die anderen da, die müssen jetzt hören. Da sage ich, du musst doch noch mehr hören, ja? Du musst doch jetzt wachsen. Wieso? Ich habe mich doch bekehrt. Also manche bleiben einfach bei ihrer Bekehrung stehen. Jahrzehnte haben sie sich nicht mehr verändert. Sie sind geblieben wie am ersten Tag. Ja? Sie schleppen auch noch ihre Unarten mit sich herum, wie am ersten Tag. Und da hat sich gar nichts getan. Deswegen, wir sollen ja umgewandelt werden. Jesus besser kennenlernen. Und zwar ihn, sein Wirken. Was will er tun? Was hat er getan? Und was will er tun? Wozu lebe ich hier noch in dieser Welt? Diese Frage muss man sich stellen. Wozu? In Johannes 17, ich zitiere das immer wieder gerne, in dem hohen priesterlichen Gebet sagt der Herr ganz deutlich, wozu. Er sagt, Vater, die, die an mich glauben, die gehören nicht mehr in die Welt. Sie sind nicht von der Welt, so wie ich auch nicht. So, aber jetzt bitte ich, dass du sie in dieser Welt bewahrst, damit durch ihr Zeugnis andere hören, dass auch sie gerufen sind zum Glauben. Das ist die Aufgabe der Kinder Gottes. Die vergessen wir manchmal. Und ich weiß das ja von unserem Alltagsleben, dass uns da manches sehr schnell wieder gefangen nehmen kann und wir gar nicht daran denken, dass wir deswegen in dieser Welt noch leben, um ein Segen für andere zu werden, dass sie auch Jesus kennenlernen, sondern wir mühen uns da mit unseren eigenen Kleinkram, will ich mal sagen, ab. Ist doch alles Kleinkram. Wir lassen es sowieso alles hier, was uns so wichtig ist. Wir nehmen davon nichts mit, den Schrank nicht, das Bett nicht, den Teppich nicht, die schönen Situationen, das Auto auch nicht. Ja, obwohl unser Ältester, als er noch so klein war, er war ein Motorrad-Fan, nicht? Also klein war er und überall an jedem Motorrad blieb er stehen, ja, und schaute das von allen Seiten an. Und dann sagte er einmal, Mama, kann ich auch ein Motorrad mit in den Himmel nehmen? Nee, das geht natürlich nicht, ja. Und ja, und das müssen wir alles wirklich so zweit- und drittrangig sehen und uns nicht davon in den Griff kriegen lassen. Die Sorgen, die wir haben, kommen nicht aus Gott, sondern sie kommen aus der Materie, aus dieser Welt. Und diese haben kein Anrecht, unser Glaubensleben zu stören. Das müssen wir so tief im Herzen aufnehmen. Also, Erkenntnis Gottes, Jesus besser kennenzulernen in seinem Wesen, wie handelt er am nächsten? In welcher Art? Wann redete er und wann schwieg er? Wie begegnete er den Widersachern? Und wie viel Geduld hatte er mit mir? All das sollen wir viel mehr kennenlernen, um dieses selbe Wesen zuzulassen, auch für den Nächsten. Wo will er wirken? Wie will er wirken? Man kann ja mit der Tür ins Haus fallen, nicht? Wenn man so bestimmte Dinge sagt, auch im Geistlichen. Man kann ja dem Nächsten mit der Bibel totschlagen. Da erinnere ich mich in Groß-Almerode, als hier die schwarmgeistige Bewegung Anfang des letzten Jahrhunderts ausbrach. Und manche dachten ja, das sei die große Erweckung hier in Deutschland. Da gab es tumultartige Versammlungen in Groß-Almerode. Die Polizei musste oft kommen. Und dann wurde ein Bild dort auch beschrieben, dass jemand mit der Bibel dem anderen auf den Kopf schlug und er musste dann und sagte ihm dann heilige Worte. Und der andere, der kniet nieder, betet mich an und so weiter. Also das kann man ja alles auch im religiösen Sinne machen. So ist das nicht. Wir müssen fragen, Herr Jesus, wie willst du dem Nächsten begegnen? Mit Sanftmut, mit Demut. Einer komme dem anderen zuvor mit Ehrerbietung. Ah, das sind alles Wesenszüge Jesu, ja? Ihn also mehr kennenlernen in der Endzeit. Je mehr wir unser Leben für nichts achten, desto reicher erleben wir auch den Herrn. Und das spielt sich auch im Miteinander ab, in der Ehe, in der Familie. Wie geht der Mann mit der Frau, die Frau mit dem Mann um? Ja, das studieren wir ja ständig. Ja, auch Ingrid und ich, wir sind immer im Studium diesbezüglich begriffen. Wann redet man was? Wie redet man was? Harte Worte, weiche Worte, Zeitpunkt. Man kann nicht zu jeder Zeit alles sagen. Da macht man vielleicht vieles kaputt. Sondern man muss geführt werden. Ist jetzt dran, dann dran, die Art und die Weise und so weiter. Damit man zu dem guten Ziel gelangt. Ich lese hier in diesem Zusammenhang nochmal das, was der Apostel Paulus in Philipper 3 von sich gesagt hat, wie er dort studiert. Zum einen in Vers 8, ich achte alles noch für Schaden gegen die überschwängliche Erkenntnis Christi. Das, was Jesus weiß und was ich durch ihn erfahren kann, das stelle ich alles zurück. Alles zurück. Er ist mein Herr, um welches Willen ich alles habe für Schaden gerechnet und achte es für Kot, auf das ich Christum gewinne. Ich will ihn mehr gewinnen. Und dann in Vers 10, damit ich erkennen kann ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Denn wer Jesus folgt, nimmt auch Leiden um Jesu Willen in Kauf. Wir leiden so manches in dieser Welt als Christen. Wir werden verkannt, verlästert, verachtet. Und das kann sogar mitten in dem Bekannten- und Familienverwandtenkreis so sein. Das nehmen wir aber gerne in Kauf. Da wehren wir uns nicht, sondern nehmen es gerne in Kauf, zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Damit ich seinem Tod ähnlich werde, damit ich gelange zur Auferstehung der Toten. Das ist keine zukünftige Auferstehung, die hier Paulus meint, denn die hat er durch den Glauben. Alle, die an Jesus Christus glauben, die wiedergeboren sind, die kommen zur Auferstehung. Gar keine Frage. Sondern er will das Auferstehungsleben mehr kennenlernen. Wie lebt man hier in dieser Zeit als mit Christus Auferstandener? Das ist doch was ganz Neues. Und das bekannte er von sich und sagte, ja, ich habe es noch nicht so, wie ich es haben sollte. Aber ich setze mich nicht in meinen Sessel und warte darauf, bis es einen Knall gibt und das irgendwie eintrifft, sondern ich jage ihm nach. Ich jage ihm nach. Das heißt, es ist mir ein echtes Gebetsanliegen, jeden Tag dafür zu beten, Herr, präge mein Leben, so wie du es willst. Nicht, wie ich mir vorstelle, dass ich damit umgehe. Ich gehe in die Versammlung, oft auch in Berlin, mit dem Gebet zuvor, Herr, hilf du mir, den Geschwistern und denen, die da kommen, so zu begegnen, wie es dir gefällt. Denn ich kann keine Garantie für mich übernehmen. Ich polter da hinein vielleicht. Ja, schon beim guten Tag sagen, trete ich schon im nächsten vielleicht mit dem falschen Wort auf die Füße. Ich brauche die Leitung zu sehen, wie man dem Einzelnen begegnen kann, hören, was sein Anliegen ist, warten, was der Herr dazu sagt und dann reden. Denn wenn man zu schnell ist mit dem Reden, macht man vieles kaputt. Schnell zu hören, sagt die Schrift, langsam zu reden. Wir machen es ja oft umgekehrt, ne? Wir hören dann nicht so gut dahin, ne? Wir sind ja sehr langsam. Was hat er eigentlich gesagt? Also, aber geredet habe ich schon gleich. Ja. Bevor ich überhaupt gehört habe, was sein Anliegen war. Der Satz war noch gar nicht zu Ende. Das ist unsere menschliche Natur. Aber Paulus sagt, ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Kleinen und welches vorhält die himmlische Berufung Gottes in Christus Jesus. Also, durch fortwährende Erkenntnis Christi bleiben wir auf dem Glaubensweg, auch in der Endzeit, und bleiben auch in der Wirkungskraft Jesu, dass er uns einsetzen und gebrauchen kann, wie er will, wodurch er geehrt wird und anderen geholfen wird. Wir fassen da zusammen. Wir brauchen die Erinnerung daran, woran und an wen wir überhaupt glauben und wozu wir berufen sind. Das heißt, wir lesen Gottes Wort und wir beten darum, dass es in unserem Leben nicht nur eine Erkenntnisfrage wird, sondern eine praktische Frage, ein praktisches Umsetzen dieses Wortes. Denn wir wollen beständig bleiben, auch wenn die Zeiten noch schlimmer werden. Nochmal die einleitenden Worte. Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Christi, denen, schreibt er, die mit uns eben denselben teuren Glauben überkommen haben in der Gerechtigkeit, die unser Gott gibt und der Heiland Jesus Christus. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu Christi, unseres Herrn. Eigentlich könnte der Brief hier abgeschlossen sein, aber der Apostel geht noch ins Detail nachher und zeigt einige Kriterien auf. Aber er hat eigentlich alles vom Werdegang gesagt, schon in diesen zwei Versen. Und das soll uns ermutigen, auch tiefer dieses Geheimnis des Glaubens zuzulassen.